Sieger geben. Zumindest haben die polnischen Medien einen Kandidaten zum Gewinner ausgerufen. Die Nachrichten dazu hat Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki offenbar die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Wie mehrere Medien berichten, kommt Nawrocki nach Auszählung fast aller Stimmen auf 51%. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, kommt demnach auf 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk es weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf 4 Militärstützpunkte in Russland als großen Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskrieges gewesen, sagte Zelensky. Nach Angaben des Geheimdienstes SBU wurde die Aktion 1,5 Jahre lang vorbereitet. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Ukraine habe auf mehreren Militärflugplätzen rund 40 Flugzeuge schwer beschädigt oder zerstört, so der SBU. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine, der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4500 Kilometer. Die Gouverneure der russischen Bezirke Irkutsk und Murmansk haben Angriffe mit Drohnen zwar bestätigt, dabei seien jedoch keine nennenswerten Schäden entstanden.
Am Mittag wollen Unterhändler Russlands und der Ukraine erneut in Istanbul über eine Waffenruhe beraten. Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften im Einsatz, wie sie mitgeteilt hat. 3 Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Georg Stefan Rousseff, RBB 24.
Kurz nach 21 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, dass es auf dem Areal eines Palettendienstes in Berlin-Marzahn brennt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, doch Löschwasserprobleme an der Landsberger Allee verhinderten ein noch schnelleres Eingreifen der Rettungskräfte. Über mehrere Kilometer mussten erst mehrere Schlauchstränge verlegt werden, um ausreichend Wasser heranzuführen. Es wurde sogar ein riesiger Löschtanker vom Flughafen BER angefordert. In der Zwischenzeit breitete sich das Feuer auf 3500 Quadratmeter aus. 3 Lagerhallen brannten völlig nieder. Auch zahlreiche Kraftfahrzeuge und eine unbekannte Anzahl an Holzpaletten wurden durch die Flammen vernichtet. Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich noch bis zum Vormittag andauern. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache machte die Feuerwehr nicht.
Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Ihre Wahl gilt als sicher. Die Grünen-Politikerin ist die einzige Kandidatin. In ihrer Bewerbungsrede hatte Baerbock betont, die Vereinten Nationen seien angesichts der Weltlage heute wichtiger denn je. Die Amtszeit beginnt im September und dauert ein Jahr. Die Präsidentin der UN-Vollversammlung bereitet die Sitzungen vor und leitet sie. In der Vollversammlung sind alle 193 UN-Mitgliedstaaten vertreten. Die Bundeswehr will heute mit mehreren Institutionen darüber beraten, wie das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall aufgestellt ist. Zu der Tagung in Berlin eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen, der Wissenschaft und der Politik. Das Treffen dient einer ersten Bestandsaufnahme. Konkret geht es unter anderem darum, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militär und zivilen Einrichtungen laufen kann. Außerdem soll sichergestellt werden, dass ausreichend Medikamente und Verbandsmaterial vorhanden wären. Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft am Abend mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse die Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Pankow und Steglitz 13 Grad. Pritzwalk meldet 10 und 15 Grad sind es in Forst in der Lausitz. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Einen schönen guten Morgen. Was war das für ein Wahlkrimi? Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis heute früh in Polen. Vor einer Dreiviertelstunde dann die Eilmeldung. Der rechtspopulistische Kandidat Karol Nawrocki hat die Stichwahl ums Präsidentenamt in Polen gewonnen. Der Pro-Europäer und liberale Oberbürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski, hingegen verloren, wenn auch alles nur ganz, ganz knapp. Nicht mal 51 zu gut 49%, heißt es. Martin Adam ist unser Korrespondent in Warschau, der das ganze Jahr beobachtet, berichtet die ganze Zeit. Schönen guten Morgen, Martin.
Guten Morgen.
Bisher sind es ja vor allem große polnische Medien, die den rechtspopulistischen Kandidaten Nawrocki zum Sieger ausrufen. Das ist damit aber sicher?
Ja, davon kann man jetzt tatsächlich ausgehen. Das Ergebnis ist noch nicht amtlich. Das liegt doch einfach daran, dass die Wahlkommission, ich weiß nicht, ob die schon wach sind, aber sie sind noch nicht zusammengetreten, um das öffentlich zu verkünden. Aber man kann in Polen auf der Seite der Nationalen Wahlkommission quasi in Echtzeit mitverfolgen, wie die Stimmen ausgezählt werden. Und insofern haben wir da jetzt einen Einblick. Und es sind 100% der abgegebenen Stimmen ausgezählt. Und da kommt Karol Nawrocki auf 50,89%. Das ist also wahnsinnig knapp, aber es reicht für eine absolute Mehrheit und damit ist er oder wird er der nächste polnische Präsident.
Was bedeutet dieser Wahlsieg von Nawrocki erstmal innenpolitisch? Denn es gibt ja immerhin eine EU-freundliche Regierung unter Donald Tusk auch weiterhin.
Ja, das heißt vor allem, dass es hier innenpolitisch und dann auch außenpolitisch mittelfristig einfach sehr, sehr schwierig bleibt, wenn nicht sogar noch schwieriger wird. Denn viele Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass Karol Nawrocki eher radikaler sein wird als der jetzt amtierende Präsident Andrzej Duda. Und Duda hatte ja schon exzessiv von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und eben gerade zentrale Reformvorhaben der Regierung um Donald Tusk blockiert. Da geht es dann vor allem darum, zum Beispiel die Gerichte zu reformieren, wo die PiS ja in 8 Jahren ihrer Regierungszeit tatsächlich durchgegriffen hat, viel Personal ausgetauscht hat, an vielen Stellen die Regeln verändert hat, an vielen Stellen auch tatsächlich rechtswidrig. Aber um das aufzuarbeiten, müsste man das Rechtssystem verändern. Also man muss sich vor Augen halten, das Verfassungsgericht beispielsweise, wichtige Kammern am obersten Gericht auch, sind nach wie vor gewissermaßen in PiS-Hand, also besetzt mit sogenannten Neo-Richtern, die von der PiS eingesetzt wurden. Und da kann man natürlich nicht einfach rangehen, ohne gewissermaßen selbst den nächsten Putsch anzuzetteln und Recht zu brechen. Um das legal per Gesetz machen zu können, braucht man die Unterschrift des Präsidenten. Und Karol Nawrocki hat sehr klar gemacht, dass er an dieser Stelle zur PiS hält und das nicht mitmachen wird. Mhm. Und damit muss man sagen, steht jetzt auch zur Debatte, ob die Regierung von Donald Tusk überhaupt bis zur nächsten Parlamentswahl 2027 durchhält oder ob sie nicht vorher in die Knie geht und es dann vorgezogene Neuwahlen geben könnte.
Im Moment hat Polen ja eben auch den Ratsvorsitz der EU inne. Du hast jetzt mehr über Innenpolitik gesprochen. Was muss die EU, worauf muss die sich vergegenwärtigen mit einem Präsidenten Nawrocki?
Na, ich denke, in den ersten Momenten bedeutet das erstmal gar nicht so einen grundsätzlichen Wandel für die EU oder Wechsel für die EU, auch für Deutschland als direkten Nachbarn nicht, denn die Regierung ist ja erstmal noch da. Und die Außenpolitik wird ja von der Regierung gemacht. Und da ist Donald Tusk und auch sein Kabinett sind auf einer ganz klar pro-europäischen Linie unterwegs, was nicht heißt, das haben wir auch gesehen, gerade im Kontext von Migrationspolitik, was nicht heißt, dass es da nicht auch Konfliktthemen gibt. Aber dieses grundsätzliche Verständnis, was auch ein großer Unterschied ist eben zur Politik der Peace, dieses grundsätzliche Verständnis von konstruktiver Zusammenarbeit in der Europäischen Union, dass die Europäische Union Polen braucht, um zu funktionieren, aber Polen auch die Europäische Union braucht, um zu funktionieren, das ist da gegeben. Mittelfristig muss man sagen, dass Karol Nawrocki hier im Präsidentenpalast es der Regierung sehr schwer machen wird, damit die Chancen für die Peace 2027 oder vorher wiedergewählt zu werden, wieder an die Macht zu kommen und dann auch Außenpolitik zu gestalten, dass die natürlich deutlich besser sind jetzt.
Martin Adam sagt das in Warschau, unser Korrespondent. Ganz herzlichen Dank nach Warschau. Bei der Stichwahl ums Präsidentenamt hat der rechtspopulistische Kandidat gewonnen, Karol Nawrocki. Was das auch hier für Deutschland bedeuten könnte, ob Deutschland vielleicht sogar durch eigene Politik mit für Rechtspopulismus in Polen gesorgt hat, frage ich kurz nach 7. In einer Stunde Paul Ciemiak, der ist CDU-Bundestagsabgeordneter und stammt aus Polen. 6:10 ist es jetzt. In Berlin tagt heute ein Tourismusgipfel, der sich damit beschäftigt, wie es so steht um Gäste, um Tourismus in Deutschland. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik treffen sich dafür im Hotel Adlon. Unter anderem der regierende Bürgermeister Kai Wegner wird dabei sein. Wie sich mit Social Media und KI die Touristinnen in Berlin zurechtfinden, dazu hat rbb24-Reporterin Helena Dähler recherchiert.
An der Eastside Gallery steht Juan Davids aus Kolumbien mit seiner Familie. Er scrollt durch das Smartphone und erklärt, was es hier zu sehen gibt.
ChatGPT zeigt mir die Tour, erklärt mir die Wandgemälde, die Restaurationen und Kontroversen zur Eastside Gallery.
Ich frage ihn, ob er ChatGPT zu 100% vertraut.
And you trust it completely?
Yeah, trust completely, but
ja, ich vertraue da voll. Es ist wirklich interessant. Überhaupt die ganze Tour, die wir machen durch Berlin, kommt von ChatGPT.
Denise und Melis aus Mannheim suchen sich ihre Tipps, um essen zu gehen, bei der Videoplattform TikTok.
Ich finde, für Foodspots ist TikTok ideal dafür geeignet.
Es ist schnell. Man hat ein Video und kann auf die Schnelle eben alles schnell rauskopieren.
Wir sind auch seit gestern hier. War ich bei Ogis Gemüsedöner. Wurde auch die ganze Zeit auf TikTok gehypt.
Der gehypteste Döner in Berlin aktuell. Ganze 40 Minuten standen wir in der Schlange an, um den Hype zu testen.
Ob der Hype gerechtfertigt ist? Bevor ich selbst zu Ogis Gemüsedöner fahre, mache ich einen Zwischenstopp bei der Landestourismusagentur Visit Berlin. Dort melden sich immer häufiger, vor allem internationale Influencerinnen und Influencer. Sie kommen nach Berlin und wollen für die Posts Geld oder Hotelübernachtungen als Gegenleistung. Pressesprecher Christian Tänzler sagt, alleine dieses Jahr sind es schon mehr als 100 Anfragen.
Wir lehnen ehrlich gesagt die meisten ab. Anfragen zum Beispiel von Mode-Influencern. Was nützt mir das rote Kleid vom Brandenburger Tor, wenn ich das Brandenburger Tor nicht mehr sehe? Um es mal ganz deutlich zu sagen.
Es gibt aber auch Influencer, die Visit Berlin gezielt anspricht, um Werbung für Berlin zu machen. Dafür zuständig ist Susanne Schreiber. Ganz weit oben Restauranttipps. Oder wie es bei TikTok eben heißt, gehypte Foodspots.
Letztes Jahr haben wir dazu eine Kampagne gemacht, wo wir Sterneküche gewonnen haben, die einfach auch mit einem Influencer zusammen drüber gesprochen haben, hey, wo kann man in Berlin gut essen gehen? Gar nicht nur über ihre eigenen Restaurants haben sie gesprochen, sondern auch, wo gibt es eine gute Bäckerei als Empfehlung? Und wir haben dann die Möglichkeit, eine Zielgruppe zu erreichen, die wir selber jetzt mit so allgemeinem Berlin-Marketing gar nicht bekommen würden.
Die Influencer kriegen für die Zusammenarbeit entweder Sachleistungen oder Honorare. Ogis Gemüsedöner hat die Hilfe von Visit Berlin nicht gebraucht, um bekannt zu werden. Seit 1,5 Jahren stehen vor der Dönerbude in der Europa City beim Hauptbahnhof die Leute Schlange. 80% der Kundschaft hier sind Touristen, viele mit Rollkoffern, die wegen TikTok kommen.
Which sauce, please? Welche Soße?
Und dann aber auch wieder Fotos und Videos machen, erklärt mir Miteigentümer Orkan.
Normale Kunden posten ja auch. Die nicht TikToker sind, die vielleicht so mal 200-300 Follower haben. Und dann sehen die halt von da, immer von überall, halt Social Media verbreitet sich sehr, sehr, sehr schnell.
Aber wie ist der denn nun, der Kebab mit frittiertem Gemüse, für den hier die Leute so lange anstehen?
It's actually so worth it. It was so worth the line.
Hat sich gelohnt, sagt dieser Tourist, der Oggis Gemüsedöner den gehypten Foodspot bei TikTok gefunden hat. Also ich würde mich ja nicht so lange anstellen, aber gut, Helena Dehler war das über Berlin-Besucher, die mit Social Media durch die Stadt navigieren. Und um kurz vor 7:30 bin ich mit Ellen Russig zum Interview verabredet. Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland oder Spree ist sie. Ob Tourismus in Brandenburg auch via TikTok oder doch eher via Wanderführer ganz gemächlich funktioniert, das frage ich Sie dann.
RBB 24 Inforadio Sport.
6:15 jetzt aus im Achtelfinale. Bei den French Open der Tennis-Profis ist Daniel Altmaier gestern klar gescheitert am US-Amerikaner Francis Tiafoe. Guido Ringel.
Die Energie zum Schlägerschmeißen vor Wut, die war da. Ansonsten wirkte das Spiel von Daniel Altmaier eher kraftlos. Vor allem in den ersten beiden Sätzen alles viel zu passiv. Lediglich das im Spielhalten von Bällen in diesen ersten beiden Durchgängen war gegen den Top-20-Mann Francis Tiafoe zu dünn. Altmaier konnte nur im dritten Durchgang an seine gute Form der letzten Tage anknüpfen, leistete sich aber insgesamt zu viele Fehler und hatte kein klares Konzept gegen den US-Amerikaner.
Klar, wenn man dann erstmal 0-2 hinten sitzt, dann ist schwer. Obwohl ich die ganze Zeit hatte ich so das Gefühl, ab 0-4 im ersten, ab dann wurden es eigentlich ja gleich auf fast schon und dann tut es natürlich weh, in drei Sätzen zu verlieren.
Altmaier hat zwar seinen Erfolg hier in Paris von 2020 wiederholt mit dem Erreichen des Achtelfinals, aber mit ein bisschen mehr Mut und Stabilität wäre für die Nummer 66 der Welt mehr drin gewesen. Für das Highlight des Tages sorgte wieder einmal Carlos Alcaraz. Der Titelverteidiger hier lieferte sich ein außergewöhnlich schnelles und hochklassiges Match mit Ben Shelton aus den USA. Tennis auf dem derzeit bestmöglichen Niveau von beiden und das bessere Ende für Alcaraz, der in der Runde der besten 8 steht. Das schafften auch bei den Frauen die beiden großen Namen Sabalenka und Świątek, beide mit Mühe in ihren Partien, aber letztlich weiter.
Und der letzte verbliebene Deutsche ist mal wieder Alexander Zverev. Er trifft heute in seinem Achtelfinale auf den Niederländer Talon Kriegsboer. Vor dem Nations League Halbfinale der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Portugal reißen die Personalprobleme nicht ab. Felix Mansel über die Vorbereitung auf die Partie am Mittwoch in München.
Die Mannschaft, sie schottet sich ab. Das Training ist heute für die Presse tabu. Bundestrainer Nagelsmann will die Sinne seiner Spieler schärfen. Spielzüge einstudieren, taktische Maßnahmen ausprobieren, denn auch wenn Deutschland bei Turnieren gegen Portugal bis auf einmal immer gewonnen hat, ist das keine Garantie dafür, dass das am Mittwoch wieder so sein wird. Nicht dabei ist Jonathan Burkhardt. Der hat sich gestern im Training eine Risswunde an der Ferse zugezogen. Die musste auch gleich genäht werden. Burkhardt ist noch am Sonntag abgereist. Marc-André Ter Stegen wird gegen Portugal im deutschen Tor stehen und der weiß, was auf das DFB-Team zukommen wird.
Insgesamt glaube ich, dass Portugal eine Wahnsinnsmannschaft hat. Wenn du jetzt mal so durch die Spieler und die Reihen gehst, das ist beeindruckend. Und das wird ein harter Gegner auch für uns. Wir werden alles reinhauen, um dann auch Fußball Deutschland happy zu machen.
Umso ungelegener kommen die zahlreichen Ausfälle in der DFB-Elf. Besonders die Abwehr leidet. Schlotterbeck ist langzeitverletzt. Rüdiger fällt ebenfalls aus. Jetzt auch noch Interverteidiger Bissek, der nach dem Champions-League-Finale gegen Paris absagen musste. Im Angriff könnte es zu einem Comeback von Niklas Füllkrug kommen. Senkrechtstarter Nick Woltemade wird wahrscheinlich sein Debüt geben, offen noch, ob von der Bank oder direkt in der Startelf. Das DFB-Team wird morgen Vormittag nochmals hier in Herzogenaurach trainieren und dann im Anschluss zum Spielort nach München reisen.
Soweit der Sport. Und der Blick aufs Wetter. Ziemlich milde heute, 10 bis 15 Grad. Mix aus Sonne und Wolken gibt's heute. Bleibt überwiegend trocken, nur im Süden. Paar Regentropfen drin bei maximal 25 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Brandenburg auf der, oder Berlin vielmehr, auf der A113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Stadtverkehr Berlin-Biesdorf, der Pyramidenring, ist zwischen Landsberger Allee und Rienstraße in beiden Richtungen gesperrt, Grund ein Feuerwehreinsatz. Mitte im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur in Richtung Fischerinsel gesperrt. Klado auf dem Kladower Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr. Und in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Autos und Lkw gesperrt. Fußgänger und Radfahrer sowie die Straßenbahnen können den Bereich passieren. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio-App.
6.19 Uhr. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Polen hat einen neuen Staatspräsidenten gewählt und anders als erst gedacht, kennen wir offenbar doch heute früh schon den Sieger. Der rechtspopulistische Kandidat hat das Rennen gemacht. Der Pro-Europäer hingegen ist unterlegen, wenn auch nur ganz knapp. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki offenbar die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Laut Medienberichten kommt Nawrocki nach Auszählung fast aller Stimmen auf 51%. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Für das ARD-Studio Warschau Marta Wilczynski.
Kurz nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr lag der Kandidat der liberal-konservativen Bürgerplattform knapp vorn. Doch schon wenige Stunden später hatte ihn der nationalpopulistische Kandidat Karol Nawrocki überholt. Mit knapp 72% war die Wahlbeteiligung höher als in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Zwei Wochen lang hatten beide Kandidaten um jede einzelne Stimme gekämpft. Dabei galt es sowohl diejenigen zu überzeugen, die im ersten Wahlgang für einen der anderen 11 Kandidierenden gestimmt haben, als auch diejenigen, die vor 2 Wochen gar nicht zur Wahl gegangen sind.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf Militärstützpunkte tief im russischen Staatsgebiet als brillanten Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskriegs gewesen, sagte Zelensky am Abend. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden dabei gestern mehr als 40 Flugzeuge zerstört, auch auf einem Luftwaffenstützpunkt in Sibirien. Heute soll es in Istanbul wieder direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe geben. Beim ersten Treffen vor rund 2 Wochen war ein umfangreicher Gefangenenaustausch vereinbart worden. Bundeskanzler Merz hat den israelischen Regierungschef Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu ermöglichen. Wie ein Regierungssprecher in Berlin sagte, hat Merz zugleich das Recht Israels betont, sich gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen. Aus dem Hauptstadtstudio Jan-Frederik Willems.
Der Bundeskanzler hatte zuletzt seinen Ton gegenüber der israelischen Regierung verschärft. Vergangene Woche meldete Merz unter anderem Zweifel daran an, ob es bei den massiven Militärschlägen Israels noch um die Verteidigung des Landes gehe. Israel hatte wochenlang Hilfsgüter für den Gazastreifen blockiert. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass mittlerweile die gesamte Bevölkerung dort von einer Hungersnot bedroht ist. Seit einer Woche ist die Blockade wieder gelockert. Nahrung und Medikamente kommen aber nur langsam zu den Menschen.
Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann eine pro-israelische Demonstration angegriffen und mehrere Teilnehmer schwer verletzt. Die Behörden stufen die Tat in der Stadt Boulder als Terrorakt ein. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Demonstranten wollten an das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen erinnern, als der Mann mehrere Brandsätze auf sie warf. 6 Personen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. In den USA kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu antisemitischen Gewalttaten. Vor etwa einer Woche hatte ein Mann 2 Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington auf offener Straße erschossen. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften in der Landsberger Allee im Einsatz, wie sie mitgeteilt hat. 3 Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Zeitweise brannte es auf einer Fläche von rund 3.500 Quadratmetern. Zu Beginn des Einsatzes hatte die Feuerwehr nicht genug Löschwasser. Das musste über kilometerlange Schläuche zur Einsatzstelle gepumpt werden. Anwohnerinnen und Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen. Dutzende Personen haben in der Nacht versucht, die Axel-Springer-Druckerei in Berlin-Spandau zu blockieren. Wie die Polizei dem RBB gesagt hat, gab es mindestens 30 Festnahmen. Den Angaben zufolge hatten die Demonstranten vor, die Tore der Druckerei am Brunsbütteler Damm zu verschließen. Für die Aktion soll die Gruppe Neue Generation verantwortlich sein. Sie ist aus der Klimabewegung Letzte Generation hervorgegangen und hat für diese Woche mehrere Protestaktionen angekündigt. Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft am Abend mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse die Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Pankow 13 und in Steglitz 14 Grad, in Pritzwalk 9 und in Forst in der Lausitz 14 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad morgen. Die Zeit 6.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Ist das als eine Art Machtdemonstration der ukrainischen Seite zu verstehen? Die Operation Spinnennetz, erfolgreiche Angriffe Kiews auf Militärstützpunkte Russlands. Und zwar tief in Sibirien, weit im Landesinneren. Mehr als 40 russische Flugzeuge will die Ukraine auf mehreren Militärstützpunkten zerstört haben. Das sagt Volodymyr Zelensky, spricht von einer brillanten Aktion. Und das eben kurz vor den geplanten direkten Gesprächen heute in Istanbul zwischen Russland und der Ukraine. Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Kiew. Herr Kellermann, wie hat die Ukraine das geschafft, diese Aufklärungsflugzeuge der Russen zu zerstören, so viele 1000 Kilometer entfernt?
Sie sagt, sie habe das 1,5 Jahre lang vorbereitet. Und diese Drohnen, dabei handelte es sich um FPV-Drohnen, also Drohnen, die von Personen gesteuert werden, aus der Ferne gesteuert werden, seien auf Lastwägen montiert worden, die wiederum in die Nähe gebracht worden seien, dieser Luftwaffenstützpunkte. Also diese Drohnen sind von russischem Staatsgebiet aus gestartet. Das ist auch in gewisser Weise bestätigt von russischer Seite. Es gibt die Aussage eines Gouverneurs, der von so einem Lastwagen spricht, und es gibt auch Videoaufnahmen dieser Lastwägen, dass also diese Operation in etwa so stattgefunden hat, wie es der ukrainische Geheimdienst darstellt, scheint zu stimmen. Die Frage ist, wie groß der Schaden wirklich ist, den die Ukraine angerichtet hat. Sie selber spricht ja von 40 Flugzeugen, die sie mehr oder weniger zerstört habe. Das wäre natürlich ein schwerer Schlag für diese strategische Bomberflotte Russlands. Also das sind Flugzeuge, die über lange Strecken feuern können und die auch zum Beispiel Atomwaffen abschießen können, aber auf die Ukraine eben konventionelle Waffen abschießen. Russland allerdings stellt das anders dar. Da ist also von nur kleineren Schäden die Rede. Da wird dieses Vorkommnis, dieses Ereignis auch nicht groß diskutiert.
Aber wenn Sie jetzt von langfristiger Planung sprechen, 1,5 Jahre Vorlauf angeblich, ist das also doch, weil ja die Ukraine, die Gespräche in Istanbul jetzt noch nicht so lange geplant sind, ist das dann doch eher Zufall und nicht Machtdemonstration der Ukraine?
Das ist für mich wirklich schwer zu sagen. Ich denke, es ist, könnte natürlich auch sein, dass der Termin irgendwie dann noch einmal feinjustiert worden ist, so dass es ja jetzt direkt vor diesen Gesprächen liegt. Aber das ist wirklich Spekulation.
Russland geht nun mit Forderungen wie diese in die Gespräche in Istanbul. Keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, Anerkennung von den 4 Regionen als komplett russisch, die bisher ja nur teilbesetzt sind von Russland, und auch noch eine prorussische Führung in der Ukraine. Kiew kann doch da niemals zustimmen, oder?
Dem kann die Ukraine so nicht zustimmen. Sie würde ja auch sagen, oder der ukrainische Präsident Zelensky sagt das immer wieder, dass alles, was an Forderungen aus Russland kommt, ja ohnehin erst einmal bei Verhandlungen diskutiert werden muss. Also es kann sich nicht um Vorbedingungen handeln. Ist es nicht ganz klar, was Russland jetzt als Bedingung für eine Waffenruhe stellt, ob diese Dinge, die Sie genannt haben, die ja tatsächlich in diesem sogenannten Memorandum stehen sollen, das Russland heute übergeben will, ob das Bedingungen für eine Waffenruhe sind oder dann für einen dauerhaften Frieden. Klar ist aber, dass andere Bedingungen, die ganz klar für eine Waffenruhe gelten, also als solche geäußert wurden, zum Beispiel, dass die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine erstmal eingestellt werden müssten, dass auch diese Bedingungen für die Ukraine so nicht akzeptabel sind und dass sie da auch deswegen, denke ich mal, erhoben werden, weil Russland, so sehr X im Moment, nicht an einer Waffenruhe interessiert ist, auch nicht interessiert sein kann, weil es seine Sommeroffensive gestartet hat auf dem Schlachtfeld, davon ausgeht, seine Situation strategisch deutlich noch zu verbessern in den vergangenen Monaten und eine Waffenruhe deshalb, ja, der Russland nicht helfen würde.
Zuletzt gab es ja auch viele russische Erfolge quasi, wenn man das so bezeichnen will. Viel Leid und Schaden für die Menschen in der Ukraine. Wie ist die Lage aktuell und wie schätzen Sie jetzt die Chancen für die Gespräche heute ein?
Ja, besonders schmerzhaft für die Ukraine war, dass eine russische Rakete gestern ein Ausbildungszentrum der Ukraine getroffen hat, wo 12 Soldaten in Ausbildung dabei gestorben sind. Das ist für die Moral der ukrainischen Armee schlecht, wenn Soldaten sterben, noch bevor sie überhaupt an Kampfhandlungen teilnehmen. Ansonsten haben wir die Situation an der Front, dass Russland seine Sommeroffensive praktisch schon gestartet hat, in vielen Frontabschnitten versucht, Erfolge zu erzielen und das teilweise auch schon gelungen ist. Im Donetsk-Becken zumindest wurden Verteidigungslinien der Ukraine durchbrochen in den vergangenen Tagen. Es kam eben dazu, dass die russische Armee einige Kilometer vorrücken konnte bis zur nächsten Verteidigungslinie. Insofern glaube ich nicht, dass diese Verhandlungen im Moment zu einem Erfolg führen können und ja, dass, wie es in der Ukraine heißt, sie vor allem dazu da sind, um Trump, der solche Verhandlungen unterstützt hat, auf seiner Seite zu behalten oder auf seine Seite zu ziehen. Also wie es immer wieder heißt, ein Theater, das für einen Zuschauer bestimmt ist.
Florian Kellermann war das live aus Kiew. Und wie die russische Perspektive eben auf die Gespräche von Istanbul heute ist, das besprechen wir in einer Stunde. Das können Sie da hören von unserem Moskau-Korrespondenten. 6.30 Uhr, 6:30, 6:30 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Endlich sommerliches Wetter und milde Nächte. Das haben sich wohl viele gestern gedacht und ihre Fenster über Nacht offen gelassen. In Berlin-Marzahn, da werden sich manche dann in der Nacht über den üblen Geruch gewundert haben. In der Landsberger Allee ist ein Firmengrundstück in Brand geraten. RBB 24 Reporterin Juliane Kowolik über die Details. Sie ist vor Ort und hat die Antwort auf die Frage, ob das Feuer in Marzahn immer noch brennt.
Ja, es brennt wohl noch weiterhin auf dem Firmengelände selbst. Vor allem Holzpaletten auf dem Hof sollen da noch brennen. Im Pyramidenweg ist das. Das Feuer sei aber unter Kontrolle. Man werde aber bis zum Mittag noch nachlöschen müssen, heißt das von der Feuerwehr. Ich rieche auch hier noch so ein bisschen den Qualm in der Luft. Und was mir besonders auffällt, ist, wie viele dicke, bunte Schläuche hier die Feuerwehr zu liegen hat. Ich sehe neongelbe, weiße, rote. Die liegen hier kilometerlang. Auch vorne noch an der Landsberger Allee, da liegen die. Da dürfen die Autos dann nicht rüberfahren. Die Feuerwehr musste nämlich hier wirklich alle Hydranten in der Nähe anzapfen und hat trotzdem nicht genug Wasser gehabt. Es wurde sogar ein Tanklöschfahrzeug von der Flughafenfeuerwehr dazugeholt. Das erzählte uns Feuerwehrsprecher Rolf Erbe.
Wir hatten hier erhebliche Schwierigkeiten mit einer ausreichenden Menge an Löschwasser. Wir haben hier sehr, sehr viele Schläuche verlegen müssen, mehrere Leitungen parallel, sodass wir dann hier auch tatsächlich mehrere Kilometer Schläuche ausgelegt haben, um von weiterer Entfernung ausreichend Löschwasser heranzubekommen.
Das war hier also wirklich ein größeres Unterfangen. Deshalb auch besonders viele Einsatzkräfte hier heute Nacht. 150 Feuerwehrleute, darunter auch mehrere freiwillige Feuerwehren. Also hier in Marzahn liefen wirklich die Löscharbeiten die ganze Nacht. Und sie werden auch noch mehrere Stunden andauern. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rät aber weiterhin, Fenster und Türen geschlossen zu halten. So wie ich das hier sehe, gibt es aber gar keine Anwohner. Das ist ein Gewerbegebiet. Unter anderem ist hier ein Supermarkt und ein Getränkemarkt.
Juliane Kowalik, unsere Reporterin über den Großbrand in der Landsberger Allee in der Nacht in Berlin. Und auch in Hamburg, da hatte es ja gebrannt im Marienkrankenhaus. Drei Menschen sind dabei allerdings ums Leben gekommen. Dann die unerwartete Wendung. Die Polizei hat einen Patienten festgenommen, der das Feuer gelegt haben soll. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Was über den Mann bekannt ist, fasst Reporterin Susanne Röse zusammen.
Der festgenommene Patient soll 72 Jahre alt sein. Und im Laufe der Zeugenvernehmungen am Sonntag und übereinstimmender Zeugenaussagen verdichteten sich die Hinweise auf ihn, sodass er jetzt als dringend tatverdächtig gilt, den Brand absichtlich gelegt zu haben, teilte die Polizei mit. Ob er sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, das wird noch ermittelt.
Neben den drei Toten gibt es auch Dutzende Patienten, die bei diesem Brand in der Hamburger Klinik verletzt wurden, sagt die Reporterin.
Die meisten Patienten hatten Rauch eingeatmet. Das Feuer war zwar schnell gelöscht, nach 20 Minuten etwa, aber das Gemisch aus Qualm und Wasserdampf, das machte es den Feuerwehrleuten schwer. Teilweise konnten sie sich trotz ihrer Lampen in den Zimmern Fenstern und auf den Fluren der Station kaum orientieren. So dauerte es auch länger, bis alle Patienten evakuiert waren, zumal sie auf der Geriatrie ja überwiegend älter und oft bewegungseingeschränkt sind und teilweise auch im Rollstuhl sitzen. Das alles machte den Rettungseinsatz schon sehr herausfordernd.
Und wie geht's heute in dem Hamburger Krankenhaus weiter?
Eine Sprecherin des Marienkrankenhauses sagte, dass der Betrieb erstmal ganz normal weitergeht. Die meisten Patienten aus der vom Brand betroffenen Geriatriestation sind auf andere Stationen des Krankenhauses verlegt worden. Nur zwei sind extern in benachbarte Krankenhäuser eingeliefert worden. Und da die übrigen stationären und ambulanten Versorgungsbereiche des Krankenhauses vom Feuer nicht betroffen waren, kann der Betrieb auch regulär weitergehen.
Aus Hamburg war das Susanne Röse mit den neuesten Erkenntnissen nach dem tödlichen Feuer in einem Krankenhaus dort.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Um 4 Minuten nach 6:30. Bald beginnt ja für viele der Sommerurlaub. Heute trifft sich die Branche in Berlin zum Tourismusgipfel. Sie wandelt sich, da gibt's offenbar einiges zu bereden. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Johannes, was ist von diesem Tourismusgipfel zu erwarten?
Naja, man tagt ziemlich gediegen im Adlon am Brandenburger Tor. Das passt ja auch ganz gut zu der Tourismusnische, die eben in den vergangenen Jahren ganz gut läuft. Also die Luxusklasse sozusagen. Angesagt haben sich etwa Reiseveranstalter, die Bahn, der Flughafenverband, die Lufthansa, Hoteliers und auch eine ganze Reihe von Politikerinnen und Politikern aus dem Bundestag. Da geht's nicht nur um Wirtschaftsthemen, klar. Auch Frau Strack-Zimmermann ist dabei, also Chefin des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Das Thema Sicherheit, globale Spannung, das macht um die Tourismuswirtschaft leider keinen Bogen.
Ja, wo du es ansprichst, die USA, Zölle, die Politik von US-Präsident Donald Trump und eben auch Krisen und Kriege. Wie schlägt sich das in der Reisebranche nieder?
Da gibt's ziemlich widersprüchliche Zahlen. Einige Reiseveranstalter und Hotelvermittler, die melden zweistellig sinkende Zahlen bei Reisen in die USA. Das US-Handelsministerium, das meldet hingegen im April fast 15% mehr Besucher aus Deutschland als im Vorjahresmonat. Also was stimmt nun? Flugtickets. Die werden ja nach Nachfrage und Angebot dynamisch bepreist, also sinkt die Nachfrage, dann versucht man, die Flugzeuge mit Schnäppchenpreisen doch noch richtig voll zu bekommen. Und das ist genau das, was bei Flugtickets in die USA gerade zu sehen ist. Die norwegische Billigflugline Norse, die hat bereits angekündigt, seine Flüge ab Berlin einzustellen. Da fehlt also die Nachfrage. Mhm.
Und wie steuert die Berliner Tourismuswirtschaft dagegen?
Ich habe kurz vor dem Wochenende mit Burkhard Kieker gesprochen. Er ist Chef der Berliner Tourismusförderung Visit Berlin. Und er kam gerade aus Toronto in Kanada, um dort Werbung zu machen für Berlin. Denn in der zweiten Junihälfte, da startet eine neue Linie von Berlin nach Toronto. Und wegen der politischen Spannungen wollen Kanadier kaum noch in die USA fahren. Sie suchen neue Reiseziele, vor allem in Europa. Da kommt Berlin mit der neuen Direktverbindung nach Kanada, also zur rechten Zeit.
Na, very welcome. Die Branche aber steht insgesamt vor Herausforderungen. Heute der Gipfel. Was heißt das alles für den Sommerurlaub?
Naja, wir kennen das ja. Proteste auf Mallorca gegen immer mehr Touristen. Anderes Thema, Griechenland. Da fehlen in dieser Saison in den Hotels 80.000 Fachkräfte. Die können sich einfach für die niedrigen Löhne die hohe Saisonmiete in Touristenregionen nicht mehr leisten. Und Griechenland ist beliebtes Ziel für Wohnmobilreisende. Aber Campen am Strand, wer erwischt wird, das kostet in diesem Jahr 300 €. Und wir sehen, die Buchungen bei Schiffen, die von Italien nach Griechenland fahren, die gehen nach unten.
Johannes Frevel über den Tourismusgipfel. Und darüber spreche ich auch mit Ellen Rußig vom Tourismusverband Seenland oder Spree, weil sie müssen gar nicht so weit weg. Auch in Brandenburg, da gehen die Tourismuszahlen nach oben. Wir sind hier in einer knappen Stunde zum Gespräch verabredet. Das Wetter heute wieder sommerlich, warm, maximal 25 Grad, überwiegend trocken. Nur im Süden kann es ein paar Gewitter und Schauer geben. Im Moment haben wir Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad und ein Mix aus Sonne und Wolken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Werner Schoninger.
Auf den Brandenburger Fernstraßen rollt der Verkehr gerade ohne größere Störungen. Stadtverkehr Berlin auf der A113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Biesdorf, der Pyramidenring, ist zwischen Landsberger Allee und Rienstraße in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist ein Feuerwehreinsatz. Rund 10 Minuten länger dauert es aktuell in Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung S-Bahnhof Wuhlheide und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. Mitte im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur in Richtung Fischerinsel gesperrt. Und in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Autos und Lkw gesperrt. Ihnen eine gute Fahrt.
6.39 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Polen hat gerade den EU-Ratsvorsitz inne. Ausgerechnet jetzt, wo bei der Stichwahl ums Präsidentenamt in Warschau offenbar der EU-feindliche Kandidat gewonnen hat, wenn auch nur hauchdünn. Damit könnte der Mitte-Links-Regierung in Warschau schwere Zeiten bevorstehen. Die Nachrichten dazu hat Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki offenbar die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Wie mehrere Medien berichten, kommt Nawrocki nach Auszählung fast aller Stimmen auf 51%. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, kommt demnach auf 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Angriffe auf 4 Militärstützpunkte in Russland als großen Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Aktion seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskrieges gewesen, sagte Selenskyj. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört. Selenskyj gab weitere Einzelheiten bekannt. Thomas Kuhlmann.
Der Geheimdienst habe die Aktion anderthalb Jahre lang vorbereitet, sagt Selenskyj. Die Details klingen filmreif. Kampfdrohnen wurden nach Russland geschmuggelt, in Holzhütten versteckt und die dann auf Lastern quer durchs Land fast bis in die Arktis und nach Ostsibirien transportiert. Experten sprechen von einem empfindlichen Schlag gegen die russische Armee. Offen sind die Folgen für die neuen Friedensgespräche in Istanbul, die heute starten sollen. Das erste Treffen unter türkischer Vermittlung hatte zumindest einen großen Gefangenenaustausch gebracht.
Die Bundeswehr will heute mit mehreren Institutionen darüber beraten, wie das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall aufgestellt ist. Zu der Tagung in Berlin eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen, der Wissenschaft und der Politik. Das Treffen dient einer ersten Bestandsaufnahme. Konkret geht es unter anderem darum, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militär und zivilen Einrichtungen laufen kann. Außerdem soll sichergestellt werden, dass ausreichend Medikamente und Verbandsmaterial vorhanden wären. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften in der Landsberger Allee im Einsatz, wie sie mitgeteilt hat. Timo Maschewski, RBB 24.
Zeitweise brannte es auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Die Flammen haben neben drei Lagerhallen auch mehrere Lastwagen und eine große Menge Holzpaletten erfasst. Anwohnerinnen und Anwohner hat die Feuerwehr über die App Katwarn vor Geruchsbelästigung durch Rauch gewarnt und ihnen geraten, Fenster und Türen zu schließen. Anfangs hatte die Feuerwehr nicht genug Löschwasser. Das musste über kilometerlange Schläuche zur Einsatzstelle gepumpt werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von einem Tanklöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr.
Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann eine pro-israelische Demonstration angegriffen und mehrere Teilnehmer schwer verletzt. Die Behörden stufen die Tat in der Stadt Boulder als Terrorakt ein. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Demonstranten wollten an das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen erinnern, als der Mann mehrere Brandsätze auf sie warf. 6 Personen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. In den USA kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu antisemitischen Gewalttaten. Vor etwa einer Woche hatte ein Mann 2 Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington auf offener Straße erschossen. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Ihre Wahl gilt als sicher. Die grüne Politikerin ist die einzige Kandidatin. In ihrer Bewerbungsrede hatte Baerbock betont, die Vereinten Nationen seien angesichts der Weltlage heute wichtiger denn je. Die Amtszeit beginnt im September und dauert ein Jahr. Die Präsidentin der UN-Vollversammlung bereitet die Sitzungen vor und leitet sie. In der Vollversammlung sind alle 193 UN-Mitgliedstaaten vertreten. Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft am Abend mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse die Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 12 Grad und in Marzahn 15, in Stechlin 10 und in Fürstenwalde-Spree 15 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad morgen. Die Zeit 6.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, ich grüße Sie. Als Donald Tusk vor 1,5 Jahren polnischer Regierungschef wurde, da hatten sich viele einen Aufbruch erhofft. Große Reformen in Polen, aber die wurden dann vom Präsidenten Duda von der rechtspopulistischen PiS-Partei blockiert. Groß also die Bedeutung der Präsidentschaftswahl, gestern der Stichwahl in Polen. Das hat man auch an der hohen Wahlbeteiligung gesehen. Fast 72% der Wahlberechtigten haben ihr Kreuz gemacht, mehr als bei der letzten Wahl. Inzwischen ist klar, dass der rechtspopulistische Kandidat Karol Nawrocki die Wahl gewonnen hat gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski. Der hatte sich am späten Abend noch als Sieger gesehen, berichtet Marta Wilczynski für das Studio Warschau. Sie schaut auf den Wahlabend zurück.
Nur eine Minute, nachdem die Wahllokale in Polen geschlossen haben, erklärte sich Rafał Trzaskowski, der Kandidat der liberal-konservativen Bürgerkoalition, zum Sieger dieser Präsidentenwahl. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber ich denke, dass in die polnische Sprache jetzt für immer die Formulierung eingehen wird, auf Rasierklingen. Auf Rasierklingen, na Żyletki. Das ist das Fazit dieses Wahlabends. Denn bereits die Nachwahlbefragungen zeigten, wie messerscharf die beiden Kandidaten beieinander liegen. Hatte Rafał Trzaskowski um 21 Uhr die Nase noch um knappe 0,6 Prozentpunkte vorn, konnte Karol Nawrocki bereits 2 Stunden später aufholen und ging mit 51% der Stimmen in Führung. Ja, wir werden siegen. Heute Nacht werden wir siegen, rief Nawrocki seinen Unterstützern zu. Begonnen hatte er seine Rede aber mit einem nur leicht abgewandelten Bibelzitat. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Weg abkehrt, dann werde ich ihnen vergeben und ihr Land erlösen. Der böse Weg, daran hat Nawrocki schon während des hitzigen Wahlkampfes keinen Zweifel gelassen. Das ist für ihn die Politik der liberal-konservativen und proeuropäischen Regierung unter Donald Tusk. Polen davon zu erlösen und zu retten, stellte er auch am Wahlabend noch einmal klar, das sei sein Ziel, seine Bestimmung. Mit Blick auf die Wählerstimmen erklärte er, es ist gelungen, das ganze patriotische Lager in Polen zu vereinigen. Das ganze Lager der Menschen, die ein normales Polen wollen. Ein Polen ohne illegale Migranten, ein sicheres Polen. 2 Wochen lang haben beide Kandidaten um jede einzelne Stimme gekämpft. Es galt zum einen, diejenigen zu überzeugen, die im ersten Wahlgang für einen der anderen 11 Kandidierenden gestimmt haben. Zum anderen warb vor allem der Liberale Rafał Trzaskowski um diejenigen, die in der ersten Runde nicht zur Wahl gegangen waren. Tatsächlich war die Wahlbeteiligung mit knapp 72% höher als im ersten Wahlgang.
Und es sieht ja jetzt so aus, als ob die Mehrheit dieser Wähler eben für den PiS-Kandidaten Nawrocki gestimmt hat. Informationen waren das von Marta Wilczynski für unser Studio in Warschau und über diese Wahl, die Auswirkungen. Dann auch spreche ich gleich mit Paul Ziemiak. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, in Polen geboren. Wir sind um kurz nach 7 in einer Viertelstunde etwa verabredet. 7:12 ist es jetzt. Steuererleichterungen für die schwächelnde Wirtschaft. Damit hatte ja vor allem die Union Wahlkampf gemacht. Jetzt hat Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD einen Entwurf für ein entsprechendes Gesetz vorgelegt. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik stellt uns das vor, was schon in dieser Woche das Kabinett passieren könnte.
Druck, Druck, Druck hatte Markus Söder im Koalitionsausschuss angekündigt und die Koalition macht Tempo. Es geht darum, die Wirtschaft zu entlasten. Zunächst mit Maßnahmen, die Bundesfinanzminister Lars Klingbeil Investitionsbooster nennt. Unternehmen sollen mehr investieren und der Bund will sie dabei unterstützen. Wer investiert, soll mehr abschreiben können, also Steuern sparen. Klingbeils Staatssekretär Michael Schrodi ist sicher, dass das Paket wirkt.
Diese Abschreibungsmöglichkeiten, die steuerlichen Erleichterungen sind erstmal groß und zweitens mal sind sie auf Dauer und auf eine lange Strecke angelegt.
Das Paket soll Ende Juni greifen und bis Ende 2028 gelten. Anschließend soll dann die Körperschaftssteuer für Unternehmen gesenkt werden. Für die mittelständische Unternehmerin Melanie Baum vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft ist das ein Wermutstropfen. Ihr geht die Reform nicht weit genug. Sie fordert eine schnelle Unternehmenssteuerreform.
Das ist ein großes Vehikel, die uns auch helfen würde. Bitte nicht erst 2028 damit starten. Und weitere Möglichkeiten, auch das habe ich viel im Austausch mit meinen Unternehmerkollegen gehabt. Zum Beispiel Abschaffung des Solis, das könnte auch eine Maßnahme sein, die wir unmittelbar spüren würden.
Ein weiterer Punkt im geplanten Gesetz: Firmen, die Elektrofahrzeuge kaufen, sollen im ersten Jahr 75% der Kosten von der Steuer absetzen können. Dadurch erhofft sich die Bundesregierung auch einen Schub für die Automobilindustrie. Durch die Maßnahmen verzichtet der Bund auf Steuereinnahmen, aber auch Länder und Kommunen werden Ausfälle hinnehmen müssen. Die Bundesregierung verweist darauf, dass sie den Ländern in den nächsten Jahren 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellen wird, was gerade eben auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach dem Koalitionsausschuss gefeiert hat.
Allein die 100 Milliarden. Unglaublich, was da der Bund macht.
Die Vorteile für die Länder unterstreicht auch SPD-Fraktionschef Matthias Mersch.
Sie partizipieren von dem Sondervermögen. Sie können eine höhere Verschuldung eingehen. Und insofern ist das auch ein wichtiger Schritt, der gerade für die Länder von entscheidender Bedeutung ist, dass wir wirklich investieren können.
Sofortprogramm haben die Koalitionäre die Maßnahmen nach dem Koalitionsausschuss genannt. Doch sofort heißt nicht sogleich, schränkt Mirsch ein. Es müsse schließlich auch noch im Bundestag beraten werden.
Der Bundesrat, gerade bei den Steuerentlastungen, den werden wir sicherlich nicht vor der Sommerpause erreichen.
Es gilt noch, Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Bundesländer müssen schließlich zustimmen.
Barbara Kostolnik war das aus unserem Hauptstadtstudio zum geplanten Sofortprogramm für die Wirtschaft, Steuererleichterungen von Finanzminister Klingbeil. In den USA werden Staatsgäste wie der ukrainische Präsident teils vorgeführt. Bei den großen Konflikten auf der Welt sind keine Verhandlungslösungen in Sicht. Wie steht es also um die Diplomatie in diesen Tagen? Im Großen wie auch im Kleinen. Heute Abend ist das Thema bei Mitreden Deutschland diskutiert, der Gesprächssendung der ARD Infowellen. Und unser Reporter Stefan Hank hat sich in Halle und Leipzig umgehört. Was macht Diplomatie für Sie aus und wann waren Sie persönlich zuletzt diplomatisch?
Jeden Tag mit meinem Mann. Erstmal zuhören, wenn jemand was will. Nicht gleich lospoltern, wenn man andere Meinung ist. Das ist für mich Diplomatie. Und dann drüber reden, wenn man nicht einverstanden ist.
Auf jeden Fall ein Kommunizieren auf Augenhöhe und ein aktives, gutes Zuhören beim anderen. Und es hat für mich nicht unbedingt was mit Meinung zu tun, Diplomatie, sondern es ist die Art der Kommunikation miteinander.
Das kriegen wir nicht mal an die Leute ran. Da gibt es immer nur, der hat Recht und der hat Unrecht. Aber eigentlich müssten wir bei einer Konfliktlösung, geht es nicht, wer Recht hat oder wer böse ist, sondern das ist ein Ende. Ne? Und das sollte Diplomatie eigentlich erschaffen.
Ja, im schulischen Alltag müssen die ganze Zeit diplomatische Entscheidungen getroffen werden, in sich Richtungen ausbalanciert werden. Muss immer irgendwo eine Balance stattfinden.
Diplomatie im Kleinen, aber eben auch im Großen. Wie steht's um Sie? Hat sie eine Zukunft oder ist sie am Ende? Da können Sie mitdiskutieren heute Abend bei Mitreden. Auch hier bei uns im RBB 24 Inforadio. 20.15 Uhr, Viertel nach 8 geht's los.
RBB 24 Inforadio Kultur.
7:07 ist es jetzt. 100 Jahre alt wird der Berliner Rundfunkchor in diesem Jahr und gefeiert wird dieses runde Jubiläum gleich mit mehreren Konzerten. Am Wochenende gab es schon den großen Abschluss im Berliner Konzerthaus. Begleitet vom Rundfunksinfonieorchester oder auch a cappella sang der Chor Stücke von Mendelssohn, Bartholdy bis Verdi und hat sich auch gleich mal selbst gratuliert.
Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch. Zum 100. feiert der Rundfunkchor mit seinem Chefdirigenten Heis Lenaers sich selbst und die Musik. Here will we sit and let the music creep in our ears, heißt es etwa in Ralph Vaughan Williams' Serenade to Music. Mit ihrem typischen stimmlichen Feingefühl lassen die Sängerinnen und Sänger des Rundfunkchors die Musik in unsere Ohren dringen. Fast süßlich, wehmütig, dann tiefergehend, innig. Auch mal voll aus sich herausgehend. Schwelgend begleitet hier vom Rundfunksinfonieorchester. Dieses vierte der Jubiläumskonzerte ist eine wahre Ode an die Musik. Begleitet von einem Rahmenprogramm voller Rück- und Ausblicke auf The Art of Choral Music. Ein Fest, das weniger ausgelassen, sondern immer wieder voll ernstem Tiefgang ist. Warum hast du mich verstoßen, singt zum Beispiel zum Anfang des Konzerts der Chor in Felix Mendelssohn Bartholdys Vertonung des 43. Psalms. Zweifel, Fragen an und Nachgott, die auch Robert Heppener rund 100 Jahre später aufgreift, in musikalische Bruchstücke, Fragmente zerlegt. Düster klingt das immer wieder, sphärisch, sich zusammenballend, sich auflösend. Biblisch bleibt es auch im zweiten Teil des Abends. Mit Giuseppe Verdis Zyklus Quattro Pezzi Sacri, angefangen mit dem Ave Maria. Auf und ab entlang einer Scala Enigmatica genannten chromatischen Tonleiter verläuft dies gesungene Gebiet und zieht den Hörer mit seinem so sanften, innigen Fluss der Halbtöne in seinen Bann. Hier zeigt sich die Stärke des Rundfunkchors, seine faszinierende Transparenz. Sogar an den lauteren Stellen, im Stabat Mater, dem Tedeum, die beide vom Rundfunksinfonieorchester begleitet werden. Mit Werf, aber auch mit manchmal zu unvermittelter Steigerung, droht da der Chor etwas ins Hintertreffen zu geraten. Und findet doch immer wieder mit den Musikern zusammen. Sanctus, Sanctus, aus vollen Kehlen mit vollem Forte, füllt die Lobpreisung Gottes im letzten der vier Verdi-Stücke strahlend den Saal. Und halt nach, im Auf und Ab der Gefühle, die Verdi hier anklingen lässt, mächtig und dann leise, innig. Immer dringlicher verweben sich die Stimmen, die Instrumente, erhebt sich zum Ende ein Sopran hoch über die anderen, die dann einstimmen in dieses beeindruckende Finale.
Da wollen wir doch hören. Fast bis zum letzten Ton. Barbara Wiegand war das 100 Jahre Rundfunkchor Berlin. Das wurde am Wochenende nochmal richtig gefeiert.
Täglich prasseln unzählige Schlagzeilen, Posts und Nachrichten auf uns ein. Welchen Informationen können Sie da noch vertrauen?
Ich informiere mich über das Radio,
um dadurch ein Meinungsspektrum zu bekommen.
Tagesschau. Als App oder auch auf Instagram.
Öffentlich-rechtliche.
Weil ich denke, dass diese gute Arbeit leisten.
Der ARD-Nachrichtentag am 5. Juni.
Mein Name ist Jessie Wellmer von den Tagesthemen. Jeden Tag verlassen sich Millionen Menschen auf unsere Informationen.
Klima, Wirtschaft, Politik. Wir behalten den Überblick. Weltweit und direkt vor Ihrer Tür. Am 5. Juni zeigen wir beim ARD-Nachrichtentag, wie wir arbeiten. Auch bei uns im Programm. Glaubwürdig, unabhängig, transparent. RBB 24 Inforadio. Nachrichten, auf die Sie sich verlassen können.
Werbung.
Wo ist Karle? Was Dingel bedeutet?
Dingel?
Dingel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Genau richtig. Der Preis geht baden.
Yippie!
Jetzt zugreifen und sparen. Das Samsung Galaxy A56 5G inklusive den Galaxy Buds FE Kopfhörern im Tarif Othello Allnet Flat Classic für nur 1 €. Jetzt vor Ort bei Euronix. Euronix für mein bestes Zuhause der Welt.
Das Wetter für Brandenburg und Berlin. 9 Grad in Perleberg. Einstellig, aber sonst sind wir bei zweistelligen Temperaturen angekommen. 12 Grünow zum Beispiel, 15 in Adlershof, genau wie in Kreuzberg in Berlin. Heute überwiegend trocken. Ganz im Süden kann es ein paar Regentropfen geben. Maximal 25 Grad sind drin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Keine Meldungen über größere Störungen von Brandenburgs Fernstraßen. Stadtverkehr Berlin auf der A113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Marzahn, der Pyramidenring, ist zwischen Landsberger Allee und Rienstraße in beiden Richtungen gesperrt. Grund ein Feuerwehreinsatz, mehr gleich in den Nachrichten. Und rund 10 Minuten länger dauert es aktuell auf der B158 stadteinwärts vor Ahrensfelde, in Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung S-Bahnhof Wuhlheide und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Und damit wird es 7 Uhr. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Polen steht vor einem Rechtsruck, denn die Rechte siegt bei der Präsidentschaftswahl. Die Liberalen verlieren. Was heißt das auch für die Beziehungen zur EU, zu Deutschland von Polen? Das frage ich gleich Paul Ciemiak, CDU-Bundestagsabgeordneter, nach den Nachrichten mit Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen PiS-Partei unterstützt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf 4 Militärstützpunkte in Russland als großen Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskrieges gewesen, sagte Zelensky. Nach Angaben des Geheimdienstes SBU wurde die Aktion 1,5 Jahre lang vorbereitet. Aus Kiew, Florian Kellermann.
Die Ukraine habe auf mehreren Militärflugplätzen rund 40 Flugzeuge schwer beschädigt oder zerstört, so der SBU. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Die Gouverneure der russischen Bezirke Irkutsk und Murmansk haben Angriffe mit Drohnen zwar bestätigt, dabei seien jedoch keine nennenswerten Schäden entstanden.
Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften am Brandort, wie sie mitgeteilt hat. 3 Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Georg Stefan Rousseff, RBB 24.
Kurz nach 21 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, dass es auf dem Areal eines Palettendienstes in Berlin-Marzahn brennt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, doch Löschwasserprobleme an der Landsberger Allee verhinderten ein noch schnelleres Eingreifen der Rettung.